Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Folge des Apologetik-Projekt-Podcastes. Heute wieder mit unter anderem meiner Wenigkeit, Dave, und dem lieben Simon. Hi Simon.
Hey Dave. Hi. Schön wieder hier zu sein. Ja, jetzt hatten wir ja 4 Folgen tatsächlich mit Gästen und genau, jetzt sind wir hier wieder zusammen als Team am Start und dieses Mal auch in wesentlich besserer Audioqualität.
Genau, ich wollte gerade sagen, schön dich zu hören, auch qualitativ.
Ja, danke da an der Stelle an die großzügigen Spender, die das möglich machen, dass wir uns besseres Equipment zulegen können. Wir hoffen, das macht sich für euch bezahlt.
Ja, also ich höre auf jeden Fall den Unterschied, bin aber auch jemand, der so Audiosachen und so liebt, auch Musik und so. Aber von dem her, ich denke, das wird natürlich unseren Zuhörern gefallen, wenn wir da ordentliche Qualität abliefern. Ich meine, inhaltlich ist die Qualität ja sowieso immer 10 von 10. aber jetzt sogar noch technisch Top-Niveau. Worüber reden wir heute? Wir wollen heute reden über das Thema, wie gehe ich mit persönlichen Glaubenszweifeln um? Das haben wir uns für heute rausgesucht. Die letzten Folgen hatten eher auch sachliche Themen, auch teilweise hohe Ansprüche. Das ist ein Thema, glaube ich, das eigentlich, würde ich behaupten, jeden Christen betrifft, jedenfalls zu dem einen oder anderen Zeitpunkt. Oder würdest du sagen, du hast noch nie Zweifel gehabt in deinem Leben?
Nein, ich hatte schon Zweifel und auch in der ersten, zweiten Folge, als es so um unseren persönlichen Bezug zu Apologetik ging, habe ich da auch, ja, das ist ja schon so mal erzählt, dass persönliche Zweifelphasen mich auch ganz stark zu der Apologetik gebracht haben. Wobei ich vielleicht da einräumen würde, dass nicht nur Christen Zweifel haben, sondern Menschen mit allen möglichen Hintergründen ihre Weltanschauung hoffentlich immer wieder in Frage stellen. Also es ist eigentlich eine, na gut, das sind wir schon thematisch gleich mittendrin, eine
gesunde Sache, ein guter Punkt,
zweifeln und sich schwierigen Fragen zu stellen.
Also das ist, glaube ich, auch die Grundlage, weswegen wir dieses Thema machen. Wir könnten natürlich das Thema auch so angehen, dass man sagt, okay, wenn du Zweifel hast, dann hör einfach auf zu zweifeln und Zweifel sind gefährlich und Zweifel sind schlecht. Aber ihr werdet auch merken, das ist gar nicht unser Ansatz. Zweifel, so wie du auch eben gesagt hast, sind etwas Menschliches, das man auch ernst nehmen muss. Und wo man auch schauen muss, wie gehen wir jetzt eben damit um? Wie gehen wir daran an die Zweifel? Und ich denke, dass der erste Ansatz eben nicht ist, vergiss einfach den Zweifel, sondern wir versuchen euch heute in der Folge innerhalb der nächsten 30, 35 oder mehr Minuten euch einfach gute Tipps zu geben. Manche von diesen Tipps, wie du auch schon sagst, Simon, kann man auch, denke ich, anwenden, wenn man nicht Christ ist. Also auch auf andere vielleicht Weltanschauungen und Lebenslagen. Einfach, wie gehe ich allgemein damit um, wenn ich mit Unsicherheiten zu kämpfen habe?
Ja, also ich würde vielleicht einleitend mal in Jakobus 1 eine ganz wichtige Stelle dazu mir anschauen. Das ist ja dann die Frage, die dann da kommt. Jetzt vielleicht auch das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen in Frage stellend, war vielleicht auch ein bisschen zu absolut gesagt. Also ich sehe Zweifel jetzt nicht per se als was Gutes, aber die Frage ist dabei natürlich, wie ordnen wir Zweifel ein? Also im Jakobusbrief Kapitel 1, da heißt es nach der neuen Genfer Übersetzung. Okay, nein, ich lese mal aus der Schlachter 2000 vor. Da heißt es: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Jakobus 1, Verse 6 bis 8. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, welche Rolle dürfen und sollen Zweifel im Leben eines Christen, im Leben einer Christin spielen? Und ich würde diese Verse hier so verstehen, dass es um die Identität eines Zweiflers geht. Also jemand, der mit so einer Einstellung des ewigen Agnostizismus unterwegs ist, der braucht nicht erwarten, dass er irgendwann mal auf Gott stoßen wird. Der wird, braucht nicht erwarten, dass er irgendwelche Durchbrüche im Glauben erleben wird. Da, wo jemand, wie soll man sagen, aus Prinzip immer alles anzweifelt, da glaube ich, ist es wirklich eine ungesunde Sache. Aber was anderes ist es, auf schwierige Themen zu stoßen und sich denen zu stellen. Da würde ich sagen, ist Zweifeln einfach eine normale menschliche Reaktion. Und das, was hier beschrieben wird, meint einfach nochmal mehr als diese normale menschliche Reaktion.
Stimme ich voll zu. Also gerade auch in dem Vers 8, wo er eben sagt, ein Mann, der irgendwie geteilten Herzens ist. Also wenn jemand sagt, ich will mich gar nicht committen gegenüber zum Beispiel dem Evangelium, gegenüber Jesus Christus. Ich will da eigentlich so Hintertüren haben, wo ich sage, naja, ich will es schon irgendwie glauben, vielleicht auch die guten Dinge mitnehmen, aber ich möchte mir immer Hintertüren offen lassen. Da, genau, würde ich genau sagen, was will der erwarten? Will der erwarten, dass dann diese paar Dinge, die er aus der Bibel sich dann irgendwie subjektiv rauszieht, sein ganzes Leben verändern? Da würde ich auch sagen, also um auch diese Stelle da zu entschärfen für Leute. Mhm. Ich würde ja auch zustimmen, Zweifel ist tendenziell nicht etwas, was gut ist. Und Zweifel widerspricht ja auch erstmal dem Prinzip des Glaubens. Also es ist nicht so, dass die ganze Zeit Glaube und Zweifel Hand in Hand gehen sollen, sondern der Glaube soll wachsen, es soll eine größere Gewissheit in unserem Leben entstehen über das, wovon wir überzeugt sind. Hm. Aber Zweifel hat da auch immer wieder seinen Platz und wir müssen diesen Platz finden. Auch von den Zweifeln und müssen diesen Zweifel angehen. Darum geht es generell bei uns. Ja. Also auch Apologetik behandelt das ja. Ne?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, was hier in Jakobus 1 beschrieben wird, ist das, was ich so manchmal den ewigen Agnostiker nenne. Ja. Jemand, der immer unterwegs ist mit diesem Blick, ja, ich kann es ja nicht wissen, ich kann mir ja nicht ganz sicher sein. Und was ich in letzter Zeit da echt ermutigend finde oder was mir so vor kurzem mal bewusst geworden ist oder ja eine Stelle, über die ich gestolpert bin, die ich so noch nicht gelesen hatte, ist einfach, was wir hier lesen im Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther Kapitel 13, wo es heißt dann eben in Vers 9, denn wir erkennen stückweise oder auch in Vers 12, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also wo über uns Menschen, auch über Christen, über gläubige Christen ausgesagt wird, dass sie stückweise erkennen und nicht vollumfänglich alles verstanden haben über Gott, über die Welt, über das Leben, was es zu verstehen und zu erkennen gibt. Mhm. Und dieses Leben können mit offenen Fragen, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und ein ganz wichtiges Prinzip, wenn man auch mal eben durch Zweifel geht und wenn man Dinge an Gott und am christlichen Glauben nicht versteht. Und da so eine, ja, das ist eben etwas, was einem einfach bewusst sein muss. Gott stellt gar nicht den Anspruch, die christliche Weltanschauung stellt gar nicht den Anspruch, dass wir auf alles Antworten finden werden. Und wenn wir mit dem Anspruch rangehen, an unseren Glauben, wenn wir ihn hinterfragen, ja, Der wird nicht erfüllt werden, dieser Anspruch.
Ich denke, das ist ein wichtiges Prinzip für Glaubenszweifel, weil ich glaube schon, dass die Gefahr existiert, dass manche Menschen das vermitteln. So, ich habe auf alles eine Antwort, gerade so in unserer Online-YouTube-Generation etc. Glaube ich, kann schnell vermittelt werden, naja, aber der Typ da mit seinem Kanal, ja, der beantwortet doch die ganzen Fragen und der hat doch auf alles eine Antwort. Ich glaube, da muss man ein Stück weit auch hier einen realistischen Blick drauf bekommen. Auch diese Menschen haben nicht auf alles eine Antwort. Erstens sind manche Antworten hinterfragbar und vielleicht auch nicht ausdifferenziert. Und diese Leute bereiten diese Antworten, die sie ja auch publizieren und so weiter, ganz explizit vor. Das sind eben nicht irgendwie spontan Antworten, wo man irgendwie erwartet, ja, wenn ich den auf der Straße ansprechen würde, dann würde der mir das hier innerhalb von 10 Minuten alles so runterrattern, sondern das sind vorbereitete, aufgeschriebene Dinge. Das ist nochmal was ganz anderes als die Konfrontation im persönlichen Leben. Ich meine, viele Glaubenszweifel entstehen aus Erlebnissen, entstehen aus Entwicklungen von Gedanken, denen man ausgesetzt ist. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eine gewisse Lockerheit auch hat, wenn einem eben im Gespräch mit seinem Pastor, wo man seine Fragen raushaut, da nicht gleich die Antworten sofort gegeben werden.
Ja.
Also nicht jeder ist ein Experte in allem, und auch wenn manche Leute den falschen Eindruck vielleicht vermitteln können durch ihre Online-Präsenz oder durch ein selbstbewusstes Auftreten, ist es völlig normal, dass keiner von uns alles weiß und jede kritische Frage an den christlichen Glauben und an die Bibel aus dem FF raus super beantworten kann. Und wie gesagt, 1. Korinther 13, ich würde sagen, dass wir auch nur stückweise erkennen, ist auch okay. Also damit leben zu können, finde ich ganz wichtig. Er sagt ja nicht, wir können nichts erkennen. Er sagt, also er predigt im selben Atemzug das Evangelium. Er spricht im selben Brief von der Hoffnung, die wir haben, auf die wir unser Leben gründen und aufbauen können, aber gleichzeitig davon, dass wir eben nicht alles erkennen, was es zu erkennen gibt. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, dass wir vielleicht nicht auf alles eine Antwort finden werden, aber dass das auch okay ist und dass es auch in anderen Weltanschauungen nicht anders wäre. So als ob jetzt jeder Atheist, als ob jetzt jeder Naturalist alles immer super 1a einordnen kann. Und da, wo er das behauptet zu tun, da habe ich dann halt auch meine Fragezeichen. Also wenn ich jetzt Atheist wäre, würde ich mich schon mit Sicherheit manches Mal fragen, komisches Szenario, mir das vorzustellen, weil ich bin ja de facto einfach überzeugt von meinem Glauben, aber ich denke, das geht Menschen aus allen Hintergründen so, dass sie da offene Fragen haben und ihre Weltanschauung in mancher Hinsicht da dann immer wieder auch mal hinterfragen. Ich finde wichtig, da eine Resilienz auch zu haben, wenn man nicht direkt auf alles eine Antwort findet.
Ja.
Dann kannst du vielleicht was zu sagen, was Resilienz ist, Dave?
Also allgemein heißt Resilienz ja sowas wie Widerstandsfähigkeit. Und ich würde es einfach so ausdrücken, dass man, wenn man merkt, da kommen Glaubenszweifel in seinem persönlichen Leben, dass man emotional und auch intellektuell erstmal entspannt bleibt, dass man rational bleibt, dass man sich diese Dinge angucken kann, ohne in Panik oder in irgendwelche überhasteten Entscheidungen wie, oh, jetzt muss ich sofort meine Gemeinde verlassen oder sowas, dass man eben ruhig bleibt. Das würde ich sagen, ist bei Glaubenszweifeln besonders Resilienz. Ruhig bleiben, sich das erstmal anschauen und nicht in innere Panik geraten. Das zeugt auch ein bisschen von Reife, finde ich. Also ich glaube auch, dass jemand, der frisch im Glauben ist, sich selbst gar nicht allen Fragen sofort aussetzen sollte, die irgendwie ultra schwer sind. Also ich würde nicht jemandem sagen, keine Ahnung, lies doch als frisch Bekehrter neben der Bibel gleich mal den Gotteswahn. Das ist auch nicht klug. Das heißt, man muss da gucken, wo steht auch die Person, welche Resilienz kann man auch von ihr erwarten. Aber generell heißt es eben eine innere Widerstandsfähigkeit. So würde ich Resilienz beschreiben.
Also ich habe das selber so erlebt, dass ich immer wieder mit schwierigen Fragen konfrontiert worden bin oder sie mir selber gestellt habe und erstmal keine Antwort hatte, aber dann nach Recherchieren, nach Gedanken machen drüber zu guten Antworten gekommen bin. Und wenn man das dann mal erlebt hat, 10-mal, 15-mal, 20-mal, dann ist man auch beim 21. Mal, wo man nicht direkt eine Antwort hat, einfach ziemlich entspannt, weil man weiß, hey, die letzten 20 Male hatte ich da gute Antworten am Ende dann doch gefunden. Ich brauche jetzt nicht, weil ich nach einer Stunde Grübeln nicht gleich auf eine gute Antwort komme, meinen Glauben gleich Grundsatz hinterfragen. Mhm. Ich weiß noch, ich bin, bevor es cool war, öffentlich seine Glaubensabkehr zu bekunden, auf so eine Internetseite gestoßen, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, von einem Dude, der öffentlich erklärt hat, warum er kein evangelikaler Christ mehr ist, sondern Atheist. Und da hat er alle möglichen Argumente gegen die Bibel und den christlichen Glauben angeführt. Und da waren dann auch so manche scheinbar ungenauen Prophezeiungen im Matthäus-Evangelium beispielsweise, so mit ein starker Grund, wo er gemeint hat, Matthäus, der zieht die alle aus dem Zusammenhang und konstruiert dann einen falschen Case. Und ich weiß noch, ich hatte das gelesen, das hat mich eine Zeit lang auch beschäftigt, aber ich hatte eine Resilienz. Und dann habe ich angefangen zu studieren am theologischen Seminar und Evangelienunterricht kam. Und ich hatte diese Website geöffnet und habe diese ganzen Prophetien einzeln vorgelesen. Und bam, 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 jedes einzelne Mal hatte der Dozent vorne dann eine super Antwort und hat halt mir dann erstmal dieses Verständnis gegeben für Typologien. Also dass jetzt auch gar nicht im Alten Testament das immer so gemeint war oder im Neuen Testament die Erfüllung gar nicht immer so Nostradamus-mäßig verstanden wurde. Da wurde in der Vergangenheit ein bestimmtes Ereignis XY vorausgesagt, sondern dass quasi Muster oder Typusse so gemeint werden, die dann sich eben erfüllen im Leben und im Dienst von Jesus und so weiter. Also einfach kurz gesagt, wo dieser Dude manches einfach auch falsch verstanden hatte, was alttestamentliche Prophetien im Neuen Testament angeht. Aber, ich meine, das war nicht sein einziger Grund, aber diese Punkte unnötigerweise bei ihm zu Glaubenszweifeln geführt haben. Und ich dachte mir, ja, voreilige Schlüsse. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir anders sind, dass wir eben keine voreiligen Schlüsse ziehen, sondern wir uns auch mal mit den besten Antworten von christlicher Seite auseinandersetzen und uns da die Zeit nehmen. Und es braucht ja manchmal auch einfach Zeit. Ja, oder wie erlebst du das? Also hast du denn da, wenn du eine Frage hast, gehst du auf YouTube, guckst du dir die Shorts durch und hast dann auf alle Fragen dann in 30 bis 60 Sekunden eine gute Antwort?
Ja, das wird ja manchmal so erwartet, ne? Nee, ich erlebe das gar nicht so. Aber es hängt auch damit zusammen, was man eben erwartet. Ich glaube, man kann innerhalb von 60 Sekunden irgendein Video finden, wo so eine schnell halbgare Antwort gegeben wird und man sein eigenes Gewissen dann so beruhigt. So, okay, gibt dann eine Antwort. Ich glaube halt, oder das ist auch meine Ansicht, ich bin lieber intellektuell integer und sage, ich brauche nicht etwas, wo mein Gewissen beruhigt wird, wo ich aber gar nicht drüber nachdenken darf, weil es sonst auch wieder zusammenfällt, sondern ich will zu einer Antwort kommen, wo ich das Gefühl habe, sie bringt mich auch als Persönlichkeit, aber auch als Christ in meinem Glauben in eine neue Tiefe. Und das erfordert, wie du sagst, viel Zeit. Das empfehle ich aber auch, das zu machen. Also ich empfehle nicht, jedes Thema sofort anzugehen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt bei manchen so einen Dominostein-Effekt, dass man dann sofort irgendwie 5 Fässer öffnet und man will sofort alles wissen und in jedem Thema jetzt Bescheid. Nee, das schaffst du gar nicht in so kurzer Zeit. Nimm dir ein Thema. Ja. Ein Thema rausnehmen, wo du auch merkst, oh, da hast du richtig persönlich mit zu kämpfen. Das verursacht Zweifel und Unsicherheiten bei dir. Und geh es an und erwarte nicht, dass das ein Video löst. Sondern sei dir gewiss, du bist nicht der Erste, der sich diese Frage stellt. Du bist wahrscheinlich auch nicht der Letzte, der sich diese Frage stellt. Und viele, viele Leute haben darüber vermutlich schon geschrieben und geredet. Nimm dir Zeit, das einfach mal anzuschauen.
Meine Beobachtung ist, dass Leute oft ihre Zweifel von sich wegschieben und jahrelang quasi gar nicht mit denen auseinandersetzen und dann auf einen Schlag alles gleichzeitig über sie hereinbricht und sie damit dann total überfordert sind und den Halt auch verlieren können. Und deswegen finde ich den Punkt sehr wichtig, sich da schrittweise mit seinen Fragen und Zweifeln auseinanderzusetzen und dann merkt man so, oh, okay, da gibt's eine gute Antwort, super, zum nächsten Punkt. Und so, also so ist mein Erleben, so geht's mir damit. Nur eben, wenn man das anders macht, wenn man jetzt 10 Fragen gleichzeitig sich stellt und dann die Frage nach dem Leid und die historische Glaubwürdigkeit des Alten Testaments und bam, 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 alles gleichzeitig, dann kann einen das schon erschlagen auch. Und ich denke, ja, das ist wichtig, schrittweise Themen anzugehen. Und witzigerweise, oder ja, so witzig finde ich es gar nicht, aber ist ja Apologetik da auch so eine für Leute fast, was soll man sagen, unbekannte, exotische Disziplin, von der man gar nichts weiß. Also was mich regelmäßig verwundert, ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest oder empfindest, ist, dass Leute krasseste Glaubenszweifel haben und da wirklich die fittesten christlichen Denker sich schon mal Gedanken zu gemacht haben, aber aus irgendwelchen Gründen Leute einfach in diesen Zweifeln dann verharren, Ewigkeiten, statt einfach mal zu sagen, hey, ich schnapp mir da mal 2, 3 gute Bücher und guck mir mal an, was da fitte Christen schon sich zu überlegt haben. Also irgendwie können Leute über Monate in manchen Zweifeln festhängen, ohne sich in dieser Zeit mit den Antworten von Christen auseinanderzusetzen. Also, oder wie empfindest
du? Ich erlebe das auch so. Ich glaube aber, dass das ganz stark daran liegt, dass halt viele Glaubenszweifel emotional interpretiert werden und nicht auf einer Sachebene angegangen werden. Das heißt, irgendwie man merkt, ah, das fühlt sich auch nicht gut an. Das geht ja nicht nur Christen so. Das ist ja in allen möglichen Weltanschauungen. Okay, irgendwie, das fühlt sich nicht gut an und man will dann so eine gewisse Confirmation Bias haben. Also ich will einfach das bestätigt haben, was ich eh schon glaube und will einfach wieder Ruhe haben, so innerlich. Und eben, dann kommt man natürlich vielleicht nicht auf die Idee, sich bewusst auch ein Buch zu holen, wo man schon weiß, das wird meine bisherige Sicht herausfordern. Aber genau das braucht's ja. Also wenn man merkt, mit der bisherigen Sicht ist man zu einem gewissen Punkt gefahren, was auch gut ist. Also man darf auch eine Zeit lang mit gewissen Punkten fahren, die noch nicht ganz ausgereift sind. Das ist voll okay. So wie wir auch schon gesagt haben, Erkenntnis ist Stückwerk. Das muss nicht sofort alles ausgereift sein. Man fährt eine Zeit lang damit gut und dann merkt man aber, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selbst bin, kann ich gar nicht mehr so weiterfahren. Es sei denn, ich ziehe mir einfach so viel Content rein, dass das bestätigt, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil das wird wieder hochkommen.
Ja, das Ding ist aber auch, dass man es auch andersrum machen kann. Also manchmal ist es ja so, dass Leute sich immer nur einseitig mit den Pro-Argumenten für die, also nicht mal mit den Argumenten, einfach immer davon ausgegangen sind, die Bibel ist glaubwürdig, ist Gottes Wort, so wie es in der Bibel steht, ist es, Gott ist gut und so weiter, einfach munter ihr christliches Leben leben und dann stoßen sie auch auf kritische Einwände von Skeptikern und sind dann in so einem Rabbit Hole drinne und ziehen sich dann nur noch kritische Sachen rein.
Ja.
Und dann hält man da aber auch meinem Gefühl nach oft die falschen Sachen entgegen. Also dann hat man so seinen Pastor vor Augen, der einfach munter eine glaubensvolle Predigt hält und dann einen PhD, also einen kritischen atheistischen Professor, der dann seine historischen Anfragen an die Bibel stellt. Und das ist ja nicht eine faire Gegenüberstellung, sondern ich muss mir, wenn dann, anschauen, was sagt denn da der christliche PhD? Was sagt denn ein Mike Licona? Oder was sagt denn ein Dan Wallace? Oder was sagt denn ein und so weiter? Und das wäre das faire Gegenüberstellen. Also da habe ich oft das Gefühl, das sind Leute so, dass sie sagen, hey, ich war jetzt 25 Jahre Christ und ich kenne ja so die evangelikale Perspektive auf die Themen, und jetzt ziehe ich mir da mal eine historisch-kritische rein. Aber das ist nicht ganz der richtige Weg. Man müsste sich dann auch schon die Bücher von, in dem Fall jetzt evangelikalen Akademikern, mal durchlesen und sagen, okay, was sagen die denn zu Themen wie dem historischen Jesus, der Glaubwürdigkeit der Bibel oder und so weiter. Ich finde, ein guter Weg tatsächlich auch, um das ein bisschen abzukürzen, weil das kann ja auch unfassbar viel Zeit brauchen, ist es, sich Debatten anzuschauen tatsächlich. Also, wenn man das jetzt mal überlegt, eigentlich müsste man sich bei manchen Themen wirklich, um eine faire, ausgewogene Sicht zu bekommen, also ihr merkt es hier auch hoffentlich, wir sagen jetzt nicht, lest nichts von denen und denen, sondern wir haben überhaupt gar kein Problem damit, sich auch verschiedene Perspektiven mal anzuschauen, weil die Wahrheit wird am Ende immer siegen und wir glauben, Jesus ist die Wahrheit und am Ende werden deswegen Leute auch bei Jesus rauskommen, aber man müsste sich das schon eben auch fair und ausgewogen anschauen und so ein einzelnes Buch, also ich habe ein Everend-Abo, da gibt es auch jede Menge Hörbücher und so ein Buch mit 250 Seiten hat so, glaube ich, 13, 14 Stunden Lesezeit. Kann sein, dass man schneller liest, kann sein, dass man langsamer liest, aber das heißt, wenn man sich da jetzt 5 Bücher zu einem Thema anguckt, ist man da schon mal direkt bei 70 Stunden oder so und das kann man ja eigentlich gar nicht mal nebenbei so easy peasy immer machen. Kann man vielleicht schon, aber wenn man es nicht kann, ist es, glaube ich, schon auch eine hilfreiche Sache, statt sich jetzt nur eine Perspektive anzugucken, dann einfach mal in der Debatte gute Leute anzuschauen. Wobei, da ist halt auch eine Schwierigkeit, dass dann in Debatten, ja, halt immer die Frage ist, ist jetzt gerade zum Beispiel der christliche Sprecher da immer der beste Mann für diese Position? Oder da kann es dann ja auch passieren, dass jetzt dann rhetorisch vielleicht einer seine schlechten Argumente besser darstellt, als sie tatsächlich sind. Also, naja, schwierige.
Trotzdem denke ich, diese verschiedenen Formate helfen einfach. Also, ich glaube, ich finde, Debatten sind oft ein guter Einstieg in ein Thema. Auch da muss man halt den Anspruch erheben, zu sagen, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern einfach mal, um auch eine Ahnung zu haben. Ich glaube, ganz viele Zweifel hängen ja auch damit zusammen, dass man sich ein bisschen wie im freien Fall fühlt. Da öffnet sich so ein Horizont, ne? Man hört da plötzlich ganz viele andere Alternativen in dieser Frage. Plötzlich merke ich, oh, da könnte ja auch ganz anderes wahr sein und könnten ganz andere Theorien stimmen. Und man fühlt sich da vielleicht wie in so einem Labyrinth oder in so einem freien Fall, wo man das Gefühl hat, wo ist denn jetzt vorne und hinten? Da würde ich sagen, hilft so eine Debatte schon, auch wenn da vielleicht eine Unausgewogenheit vorherrschen mag, rhetorisch oder sowas. Einfach mal, um eine Ahnung zu haben, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt. Und dann kann man auch relativ schnell einschätzen, naja gut, ein paar von diesen Theorien sind halt Quatsch und sind auch nicht seriös und vertreten irgendwie nur, keine Ahnung, das wird nicht weiter gehandhabt in der Theologie und so. Und dann kommt man relativ schnell auf den Trichter und merkt, okay, für diese Frage gibt's diese 3, 4 Theorien. Jetzt kann ich mich mal intensiver damit beschäftigen. Und dann, glaube ich, muss man schon irgendwann auch ein Buch in die Hand nehmen oder dann auch sehr, sehr gute und tiefe Vorträge hören, die das Ganze vertiefen.
Ich glaube, eine wichtige Sache ist auch im Umgang mit seinen Zweifeln, sich an einer bestimmten Stelle auch einen Punkt zu setzen. Also,
ja, total.
Man kann immer noch ein Buch mehr lesen, immer noch eine Podcast-Folge mehr hören, immer noch eine Facette mehr von einem Thema sich anschauen, aber ja, es ist auch okay zu sagen, hey, das ist gerade mein aktueller Stand und mit dem fahre ich jetzt. Und ich bin ein Fan auch davon, ich meine, es ist immer so eine Sache mit Wahrscheinlichkeiten, aber zu sagen, hey, ich gucke mir einfach an, was ist die wahrscheinlichste und beste Erklärung und dann mache ich das zu meiner Position. Also ohne das, weil sonst bin ich eben, ja, der ewige Agnostiker, der nie zu einem, der nie dazu kommt, sich mal durchzuringen, zu sagen, hey, ich glaube jetzt das oder ich entscheide mich jetzt für diese Sichtweise. Und so würde ich auch einfach sagen, bei manchen Themen, da setze ich mir selber mal einfach so Zeitlimits und sage, okay, ich lese jetzt da mal meine 1000 Seiten zu dem Thema, nehme mir da ein paar Wochen, Monate Zeit, denke mich da rein und dann fahre ich jetzt auch mit der Position. Und ich glaube, wenn man Zweifel hat, dann ist auch das, glaube ich, wichtig, dass man sagt, hey, ich ja, setz mir da an einer bestimmten Stelle auch mal einen Punkt, weil sonst bin ich eben, glaube ich, tatsächlich das, was Jakobus 1 beschreibt, ein unbeständiger Mensch, der ja letztlich dann nie am Ende bei Gott ankommen wird.
Ich meine, da muss man auch unterscheiden, glaube ich, in der Art von Frage. Also, ich würde sagen, es gibt auch sekundäre Glaubensfragen und Glaubenszweifel, wo man ganz bewusst auch immer wieder zurückkommen muss zum Zentrum des Glaubens. Also es gibt viele Christen, die nicht hinterfragen, ob Jesus gestorben und auferstanden ist. Das ist für die irgendwie klar, das ist das, was sie glauben. Und dann gibt es aber theologische Fragen auch innerhalb der Bibel, auch vielleicht in der eigenen Gemeinde, wo man plötzlich merkt, oh, das ist schwierig für mich. Es ist ganz wichtig, sich immer darauf zu besinnen, viele dieser Fragen sind nicht die Kernfragen des eigenen Glaubens und sind nicht die Dinge, die auch den ausgelebten eigenen Glauben maßgeblich beeinflussen. Der Glaube muss auch lebensfähig sein. Und wenn man immer gehemmt ist in seinem eigenen Glauben und damit auch in seinem Leben von Sekundärfragen, das ist nicht gesund.
Ich glaube, überhaupt diese Unterscheidung ist schon mal eine wichtige, die vielleicht für manchen Hörer, für manche Hörerinnen auch neu ist, aber glaube ich, eine ganz zentrale, weil oftmals ist es so, dass Leute so eine Art Kartenhausglaube haben, wo alles miteinander zusammenhängt auf, ja, wie soll man sagen, in der gleichen Gewichtigkeit. Und wenn der eine Punkt fällt, dann ist alles andere damit auch falsch. So, wenn jetzt ich in der Kirche bin, wo mir immer was Bestimmtes über die Endzeit beigebracht wird und dann stelle ich fest. Das ist aber nicht so, dann bricht ja der ganze Glaube in sich selbst zusammen. Nein, dann ist vielleicht einfach nur diese bestimmte Endzeitperspektive nicht ganz richtig. Oder wenn du, keine Ahnung, in irgendwelchen einzelnen Glaubensaspekten zu anderen Schlüssen kommst, dann ist ja nicht alles andere, was dir vermittelt wurde, damit auch gleichzeitig falsch, sondern halt dieser einzelne Baustein, den nimmst du raus und ersetzt ihn vielleicht mit einem anderen. Also ja, das ist auch wie manche Leute Dekonstruktion dann erklären, dass sie sagen, so, ich packe die Bücher aus meinem Regal raus, die nicht mehr reinpassen und die anderen dann wieder rein. Hängt halt immer damit zusammen, wie man jetzt diesen Hinterfragungsprozess gestaltet. Also ich will damit jetzt nicht propagieren, pack all die Elemente aus deinem Glauben raus, die du nicht schön findest und die dir nicht gefallen und die dir nicht warme Gefühle im Bauch auslösen, sondern die nicht wahr sind. Das ist der Punkt. Ja, ja. Aber das ist, auf welchen Punkt wollte ich gerade raus? Ja, auch genau, diese Unterscheidung zwischen primären und sekundären Fragen. Entscheidend wichtig für unseren Glauben sind nicht alle historischen Ereignisse, die in der Bibel beschrieben werden. Also ob jetzt da eine Schlacht XY im Alten Testament sich archäologisch und durch andere Sekundärquellen nicht noch zusätzlich backuppen und nachweisen lässt, ist nicht so wichtig für die Wahrheit der christlichen Weltanschauung. Aber die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung wäre eben schon so ein sehr wichtiges Ereignis. Oder ja. Aber da einfach mal so diese Unterscheidung zu machen, was ist denn jetzt wirklich entscheidend wichtig für meinen Glauben und was ist jetzt auch okay, wo das jetzt vielleicht, wenn wir jetzt auf so einer historischen Ebene sprechen, sich nicht so gut belegen lässt wie andere Punkte. Also ich glaube, da ist es auch wichtig zu sehen, nicht alles in meinem Glauben ist gleichermaßen, also an dem hängt nicht immer gleichermaßen viel dran.
Ja, ich meine, das ist auch innerbiblisch für mich etwas, was natürlich jetzt ganz stark auch mit einer Hermeneutik zusammenhängt, wie verstehe ich die Bibel und so weiter, aber auch in der Bibel gibt es ja Gewichtungen, wo auch Jesus selbst sagt, es gibt Dinge, die sind für dein Leben entscheidender und es gibt Dinge, die sind weniger entscheidend. Also allein, dass er sagt, es gibt ein höchstes Gebot, zum Beispiel. Ne? So, das Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. So, da macht er eine Gewichtung. Er sagt, die anderen Gebote sind ja nicht schlecht, aber das ist das Wichtigste. Das ist das Höchste. Das ist das, womit du dich am meisten beschäftigen musst. Und genauso ist es bei Glaubensfragen auch. Also schaut euch an, welche Themen auch in der Schrift zentral sind. Das würde ich sagen, ist auch ein guter Ratschlag für mich. Und die Auferstehung von Jesus ist ja im Neuen Testament der zentrale Punkt.
Ja, wobei ich würde da mal einwenden, dass das, was jetzt in der christlichen Theologie selbst zentral ist, ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab dafür, ob es mir Bauchschmerzen machen sollte oder nicht. Also
nee, das nicht.
Mal, ja,
das
ist klar. Für den Islam ist jetzt die Kinderehe von Mohammed und Aisha auch nicht eine zentrale theologische Frage, aber trotzdem bereitet sie vielen Muslimen zu Recht Bauchschmerzen. Also deswegen würde ich sagen, ob jetzt etwas in der christlichen Theologie systematisch theologisch zu Bereich der relevanten Themen gehört, ist nicht unbedingt der Maßstab dafür, ob es einem Christen Bauchschmerzen bereiten sollte. Aber
nee, das stimmt. Aber mir geht es darum, erstmal zu erlauben, zu sagen, auch die Bibel nennt Primär- und Sekundärthemen. Und das einfach mal für sich so akzeptieren und sagen, okay, die Primärthemen sind auch die mich primär tragen. Und die sollen schon klar sein. Also ich würde nicht sagen, irgendwie, wenn zum Beispiel jemand sagt, boah, irgendwie zweifle ich tatsächlich irgendwie an der Auferstehung und um mich abzulenken, beschäftige ich mich dann ganz viel mit Sekundärthemen wie, keine Ahnung, Rolle der Frau und so weiter. Das ist auch nicht gesund. Geh die Primärthemen auf jeden Fall an, das würde ich schon sagen. Wenn du merkst, du hast fundamentale Fragen in deinem Glauben, wo wirklich sich die Frage für dich auch zum Beispiel stellt, hey, bleibe ich Christ oder nicht? Ist mein komplettes Verständnis vom Christentum das gleiche? Diese Fragen unbedingt angehen. Und da würde ich auch raten, ja, nicht irgendwie ein Jahr lang rumzulaufen und zu sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie halb Christ, aber lass das mal liegen. gehe diese Themen an, weil ich glaube, bei diesen Primärfragen gibt es auch super gute und klare Antworten. Also ich bin der vollsten Überzeugung, die Auferstehung von Jesus ist eindeutig, ist eine eindeutig zentrale Theologie erstmal und es gibt super gute Bücher zur Historizität von Jesus.
Also ich würde da vielleicht auch dann doch nochmal meine eigene Aussage ins Verhältnis setzen, weil ich denke, dass es tatsächlich auch Punkte gibt, die dann mal vorgebracht werden, die aber Inhouse-Fragen der christlichen Theologie sind, jetzt aber nicht den Glauben als solche in Frage stellen und das aber dann mal so was erhoben wird, wo es gar nicht ist. Also jetzt beispielsweise, ich meine, ich hatte ja diese Debatte mit dem Harun über die Überlieferung der Bibel, wie gut, also wurde die Bibel verfälscht oder entspricht sie dem, was damals die Autoren auch wirklich niedergeschrieben haben? Und da war mir auch wichtig, den Punkt zu machen, hey, ob jetzt Markus 16, 9 bis 20 Teil des ursprünglichen Markus-Evangeliums war oder nicht, ändert nichts an der Frage, ob der christliche Glaube wahr ist oder nicht. Das ist eine Inhouse-Debatte, wenn man eigentlich so will. Oder klar, können wir drüber sprechen, aber der christliche Glaube ist dann falsch, wenn Jesus nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und nicht von den Toten auferstanden ist. Und es gab auch schon Menschen, die haben das geglaubt und sind gestorben, noch bevor das Markus-Evangelium überhaupt geschrieben wurde. Also deswegen kann die Frage, ob der lange Markus-Schluss ursprünglich Teil des Markus-Evangeliums war, nicht Ausschlag drüber geben, ob jemand am Ende ewiges Leben hat und gerettet ist und damit eben die Wahrheit des christlichen Glaubens in Frage stellen. Also einfach so vom Ding natürlich. Also ich glaube, es kann nicht der Maßstab alleine sein, was ist zentral innerchristlich und von der systematischen Theologie her, aber es ist schon wichtig zu schauen und zu differenzieren. Okay, wie sagt man es richtig? What is at stake? Oder at stack, mein schlechtes Englisch. Also was steht denn auf der Kippe?
Genau, so, was steht auf der Kippe, ja.
So, und das finde ich auch vielleicht, um so zum Abschluss langsam zu kommen, eine wichtige Frage. Okay, gesetzt dem Fall, es wäre so, was würde es denn heißen? Also sagen wir mal, das Markus-Evangelium endet bei Vers 8. Was würde es ändern? Ich sag nicht so viel, weil alle theologischen Punkte, die da drin zu finden sind, finden sich auch in anderen Texten der Bibel wieder. Und sagen wir mal, es wäre so, dass die Erde alt ist, was ich glaube. Aber jetzt hört vielleicht mancher, der an eine 6.000 bis 10.000 Jahre alte Erde glaubt, zu und sagt sich vielleicht von seiner Prägung her, nee, das muss ich so glauben, weil sonst ist ja die Bibel falsch. Und ja, dann würde ich da sagen, denk's mal durch, was wäre denn, wenn das wirklich so wäre? Nee, dann wäre eben nicht die Bibel, oder wäre eben nicht die christliche Weltanschauung falsch, sondern dann wäre einfach dieses Verständnis der Schöpfungstexte ein anderes. Aber da ist, glaube ich, oft der Wurm begraben, dass eben Leuten vermittelt wird, das musst du glauben, sonst kannst du kein Christ sein. Wenn du das nicht so siehst, dann kannst du kein Christ sein. Das musst du glauben, um die Bibel ernst zu nehmen. Und dass Leute dann innerlich manche schmerzhaften Prozesse durchleben, weil die gar nicht sein müssten. Weil ihnen vermittelt wurde, hey, das und das lehrt die Bibel und man kann eigentlich zu gar keinem anderen Ergebnis kommen. Und dann kommen sie zu einem anderen Ergebnis und machen sich da unnötige Bauchschmerzen, die gar nicht sein müssten.
Ja. Oder wie siehst du das? Ich meine, es wäre sicher auch ein Thema für eine andere Folge noch. Was sind denn dann diese Primärfragen auch des Christentums und so weiter? Welche Fragen lohnt es sich wirklich gut durchzudenken? Ich persönlich kann sagen, dass in meinem Glaubensleben, das auch immer wieder Veränderungen erfährt und erfahren hat, es mir extrem geholfen hat, diese Spanne zu lernen. Das heißt, die Primärfragen des Christentums zu erkennen und wirklich gut zu studieren, hat meinen Glauben unglaublich gefestigt. Und gleichzeitig zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Sekundärfragen, die ich bis heute nicht weiß, die ich vielleicht auch nicht verstehe. Und das ist voll okay. Selbst als jemand, sage ich mal, der ja auch aus der Bibel lehrt, also wir beide sind ja auch Leute, die predigen, die unterwegs sind irgendwie und lehren, auch im Bereich des Christentums. Ey, es ist okay auch zu sagen, ich Ich habe ganz viele Fragen, die noch unbeantwortet sind. Das zerstört aber nicht das Zentrum meines Glaubens.
Ja, vielleicht da eine Bibelstelle dazu. 1. Korinther 13, Vers 12, da heißt es, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber, also das spricht meinem Verständnis nach von der Ewigkeit, wo wir vor Gott stehen, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also jetzt erkenne ich stückweise. Das schreibt Paulus in demselben Brief, in dem er von Dingen spricht, wo er sagt, hey, das können wir wissen. Wir können wissen, dass es eine Hoffnung gibt, auf die unser Leben hin ausgerichtet ist und auf die wir unser Leben bauen können. Er ruft Menschen zur Nachfolge auf. Er spricht von der historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu, von den Zeugen und so weiter. Aber gleichzeitig spricht er davon, hey, wir erkennen nur stückweise, es gibt auch Dinge über Gott und die Welt und das Leben zu erkennen, die haben wir noch nicht erkannt. Die werden wir mal erkennen, aber jetzt nicht. Aber wir können genug wissen, um unser Leben auf Jesus zu bauen. Und ich glaube, wenn wir von Zweifeln sprechen, dann ist das auch ganz wichtig, dass wir eben sehen, es gibt diese Punkte, die stehen fest, auf die können wir unser Leben, auf die können wir unseren Glauben bauen. Und andere Punkte, da gibt es vielleicht offene Fragezeichen, aber das ist auch okay, mit denen leben zu können. Weil sonst, glaube ich, landen wir am Ende in irgendwelchen religiösen Hochkontrollgruppen, die uns die Illusion geben von richtig und falsch und von gut und böse und die anscheinend angeblich alles über Gott und die Welt und das Leben erklären können. Aber das ist halt nur eine Illusion, der man sich hingibt. Und zu sehen, es gibt offene Fragen und mit denen darf ich auch weiter durchs Leben gehen, ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis für den Umgang mit den eigenen Glaubenszweifeln.
Ja, und wenn du jetzt als Zuhörer jemand bist, der auch selber Glaubenszweifel hat, dann hoffe ich, dass sich diese Folge hier ermutigt. Erst einmal das auch anzunehmen und zu sagen, ja, das ist so, ich darf da auch erstmal stehen an diesem Punkt, ich darf diese Zweifel jetzt mal angehen und ich wünsche natürlich auch, dass du damit nicht alleine bist. Das wäre so für mich vielleicht auch so ein Abschlussratschlag, ganz praktisch. Such dir jemanden, vielleicht nicht in der Erwartung, dass der alles weiß, weil das gibt's nicht, sondern such jemanden, mit dem du einfach drüber sprichst. Such dir jemanden, wo du auch mal diese Zweifel äußern darfst. Vielleicht wirst du merken, dass der andere dieselben Fragen hat oder auch hatte. Und tausch dich da aus mit Leuten. Ich meine, du wirst merken, wenn du auf YouTube unterwegs bist und so weiter, es gibt viele, viele Leute mit vielen, vielen Fragen. Du bist da nicht alleine mit. Isolier dich da nicht in deinen Fragen, sondern geh sie aktiv an. Dann wird auch viel von dem entkräftet, was man an emotionaler Angst hier empfindet.
Ja. Ja, wow. Genug Content. Da gäbe es jetzt so viel zu sagen noch und das werden wir in einer weiteren Folge auch noch behandeln. Wir hoffen einfach, dass wir ja mit unseren Inhalten auch Leuten Futter in die Hand geben und zeigen, hey, das spricht für die Existenz Gottes, das spricht für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu und so weiter. Aber auch gleichzeitig wollen wir so Inhalte wie heute erstellen, die einem helfen, auch in solchen Prozessen des Hinterfragens des eigenen Glaubens auch so den Kompass in der Hand zu haben und zu sehen, hey, da kann es lang gehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft gerne auch euer Feedback per Mail an uns senden. Das ist info@apologetik-projekt.de. Genau, oder jetzt über unser Kontaktformular auf der Website. Wir freuen uns immer über Feedback. Meldet euch gerne bei uns und dann würde ich sagen, Dave, an der Stelle machen wir einen Cut, oder?
Ja, vielen Dank dir, Simon. Und an dich und an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Yes, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.